Wir lieben, was wir feiern. Wir feiern, was wir lieben. Wir feiern heute miteinander Abendmahl. Das Spannende ist, hineingesehen unsere Sprache, wir feiern immer alles neuerdings, oder? Also vielleicht macht das vorgeschrittenes Alter auch, dass man etwas skeptisch wird und sagt, ne, woher immer alle diese Superlative? Ja, also früher hat man zum Beispiel Jugendstunden gehalten, wo auch immerhin. Ne? Heute feiern wir die. Was macht das Feiern zum Feiern? Schon mal überlegt? Also das Problem unserer inflationären Sprache ist, wir nehmen die Dinge, die toll sind und die hervorstechen müssen, wir ebnen das alles so ein, wenn wir alles feiern. Heute hat es seinen Grund, ja natürlich, Abendmahl feiern wir. Aber warum feiern wir das? Wir lieben es. Warum? Wir lieben, was wir feiern. Was lieben wir? Was feierst du, wenn du Abendmahl nimmst? Das ist das Spannende. Wenn es mehr ist als irgendein Ritual, was man halt so macht, weil es die Christen so tun, was ist das, was uns dort zusammenbringt? Was ist das, was wir mitnehmen, wenn wir hier wieder weggehen? Ich möchte gerne mit euch das entdecken, und zwar den Bibeltext, den wir immer bei den Einsetzungen des Abendmahls hören, heute dann auch. Ich lese ihn uns mal vor. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Korintherbrief, aus dem dieser kleine Text stammt, ist einer von den ganz spannenden. Ja, also Leute, die wie wir in einem Gottesdienst sitzen. Und warum betont Paulus das eigentlich? Hatten die das vergessen? Natürlich ist es immer mal gut, den Leuten zu sagen, hier, genau, das sind die Worte, das feiern wir. Das bedeutet das, wenn wir Brot und Wein durch die Reihen geben oder bei uns von Leuten geben. Das Spannende ist, dass bei Paulus, kurz davor, sagt er, wisst ihr, Freunde, bei euch ist irgendwas kaputt gegangen. Das ist erschütternd und gleichzeitig frohmachend. Paulus erzählt vom Abendmahl für Menschen, die sagen oder von denen bekannt ist, das sind gruselige Dinge. Ne? Also ein paar begegnen sich mehr vor Gericht, nicht weil sie dort arbeiten, sondern weil sie einander verklagen als in der Gemeinde. Das sind Zustände, wie einzeln mit anderen umgehen. Paulus berichtet, wenn die Abendmahl feiern, bei denen ist es in ein gemeinsames Mahl eingeschlossen. Ja, die einen, die kommen ganz spät und die anderen, die haben schon mal kräftig gebechert, die sind schon betrunken. Ach, ist schon, ne? Liebe Leute, was war denn da los? Erschreckend, ja, auf der anderen Seite. Und denen sagt er, wisst ihr, ihr müsst es feiern. Ihr müsst es Abendmahl gerade dann feiern, wenn ihr den Eindruck habt, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ihr müsst es gerade dann feiern, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Weil ihr müsst zusammenkommen bei Jesus. Ihr müsst dort kommen. Nochmal der Text. Paulus erzählt ein paar Dinge, die für uns wichtig sind. Ich habe heute gedacht, da wird es ja dann machen. Gehen wir jetzt die Bedienungsanleitung. Was passiert nachher eigentlich? Paulus sagt, ich habe empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Das ist für mich ein ganz, ganz spannender Gedanke beim Abendmahl. Wir sind nicht die Ersten und vermutlich auch nicht die Letzten, die das feiern. wir haben empfangen. Mit dir fängt das Reich Gottes nicht an, aber mit dir geht es weiter. Das ist eine gute Nachricht und auch entspannt. Sag, ich habe empfangen. Sag mal, was hast du eigentlich empfangen? Ich habe mal versucht, das mal so deutlich zu machen. Ne? Paulus sagt, was ich euch weitergebe, das habe ich empfangen. Natürlich von anderen, wie dem Johannes, Petrus vermutlich, Jakobus. Die haben dem das erzählt. Wie war das eigentlich an dem Abend vor Karfreitag? Aber für Paulus ist es mehr als zu sagen, ich weiß genau den Ritus. Ich habe empfangen. Was haben wir denn empfangen? Wir haben Glauben empfangen. Jeder von uns hat an irgendeiner Stelle seines Lebens Glauben, das Vertrauen auf Gott empfangen. Und es waren immer Menschen, die mir geholfen haben, dort drauf zu kommen. Es ist ganz spannend, wenn ihr im Hauskreis oder beim EC oder Pluskreis, wo auch immer, wenn ihr mal einen Abend macht, so sagt, wir erzählen mal einander, von wem wir Glauben gelernt und empfangen haben. Weil bei uns sind das schon ein paar mehr, ne? Also die haben das bei Jesus und wenn man das bei uns guckt, zu sagen, ne, ganz lange weiter und da sind so viele Leute dazwischen, Menschen, man nennt das Ganze auch Kirchengeschichte, ne? An der theologischen Fakultät kann man das studieren, an jedem anderen sage ich immer, das musst du mal lesen. Die Geschichte von 2000 Jahre Kirche. Das ist auf der einen Seite eine absolute Erfolgsstory, auf der anderen Seite kannst du aber auch wie bei Korinth sagen, da tun sich Abgründe auf. Ja, das meiste, auf das mal angesprochen wird, ist dann so Kreuzzüge und Hexenverbrennung und all das, was dann so kommt und sagen, ja. Aber die Sache ist, wie das Evangelium diese Welt verändert hat, weitergegeben. Und das weitergegeben, Paulus sagt mal dem Timotheus, denk daran, von wem du das hast. Weil dort, wo ich die Leute mal vor Augen habe, die daran beteiligt waren, als ich zum Glauben gekommen bin, dann erlebe ich auch, wie Evangelium praktisch geht mit allen Höhen und Tiefen. Wenn wir Abendmahl feiern, geht es auch um Vergebung. Zu sagen, meine Güte, das waren Leute mit Fehlern und trotzdem hat Gott die gebraucht. 2000 Jahre Christentum, das heißt, da ist viel Murks passiert. Also ich könnte jetzt halbe Stunde noch von Dingen erzählen, wo du wirklich denkst, liebe Zeit, haben sie es denn wirklich? Ne? Auch die ganz Tollen. Also so die Väter des Pietismus, so Zinzendorf, Spener. Ne? Also Spener sagt meistens immer niemand was. So theologische Vordenker von Erweckung. Ja? Sein Problem war, seine Familie hatte nichts von ihm. Der ist wochenlang, hat er das Arbeitszimmer nicht verlassen. Mit Höhen und Tiefen. Und trotzdem haben sie weitergegeben. Weißt du, das ist was ganz Tolles zu sagen. Wenn Gott durch solche Leute 2000 Jahre Geschichte gemacht hat, dann kann er es auch mit dir. Trotz meiner Fehler, trotzdem, dass ich manchmal denke, das ist ja so kaputt. Nein, Gott macht es. Das Entscheidende ist das Weitergeben. Hätten die es für sich behalten, säßen wir heute nicht hier. Dann müssen wir zur RB gehen oder so. Entschuldigung. Aber das mal das daran zu denken, zu sagen, es haben Leute mir weitergegeben und jetzt bin ich dran und wem gebe ich es weiter? Was geben wir denn weiter? Ich mache das heute mal schon hier, dann vergesse ich das beim Lied nicht. Ne? Paulus sagt, bevor er über Brot und Wein redet, sagt er, Jesus, der Herr Jesus in der Nacht da verraten ward. Also, Jesus Christus wurde verraten. So, ich habe vorhin in Markranstädt mit den Leuten schon mal dran gedacht, zu sagen, wir haben jetzt ersten Sonntag der Passionszeit. Abendmahl und Passion, zusammendenken, das gehört eng zusammen. Abendmahl hilft mir dabei. Und dann gehen die Gedanken immer, ne, verraten. Und dann kommt ja sofort, ne, bei verraten denke ich sofort, Judas, Hohepriester, Pilatus, Herodes und so noch eine ganze Reihe von Leuten, die würden wir jetzt alle nicht zum Kaffee einladen. Ja, wo alle sagen, ach, das sind alles so Typen. Nee. Entscheidend ist, für Paulus zu sagen, der Herr Jesus. Und dann merke ich das so im Sprachgebrauch, wir haben das manchmal so im Lockeren, ne, der Herr Jesus. Ja, das ist aber nicht wie der Herr Meier oder der Herr Müller. Das ist nicht, nicht eine Bezeichnung, sondern das ist ein Titel. Wörtlich steht dort Kyrios Jesu, der Herr der Herren. Also nicht irgendwer. Paulus hilft uns jetzt zu sagen, wir lenken unseren Blick mal nicht auf einen leidenden Menschen. Kommt dann gleich noch viel krasser. Wenn wir das hier feiern, dann denken wir nicht dran an viele Märtyrer, können wir nächste Woche machen, kommt oben durch, sondern denken wir an den einen Herrn, der regiert und der am Ende nicht verraten wird. Wörtlich müsste man sagen, der hingegeben wurde. Das ist eine ganz andere Perspektive. Wir feiern doch hier nicht, dass jemand verraten wurde. Wir feiern, dass sich einer für uns hingegeben hat. Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und gesagt hat, ich für euch. Das lohnt sich zu feiern. Abendmahl hat viel mehr mit Weihnachten zu tun, als wir das uns immer eingestehen. Abendmahl sind wir immer bloß, ja, das ist halt Karfreitag. Nein, Gott kommt auf diese Welt und richtet damit sein Reich auf. Eröffnet Menschen den Zugang zu seinem Reich, in seine Herrschaft hinein. Im Abendmahl feiere ich das. Ich feiere, dass Jesus sagt, ich habe mich als Geschenk für euch gegeben. Wer Abendmahl feiert, sagt, wow, ich bin beschenkt. Und ich bin nicht beschenkt einfach nur mit Vergebung, sondern mit Jesus selbst. Katholischen Geschwister, wenn die sagen, wir feiern Abendmahl, dann würden sie sagen, wir haben Kommunion. Wir haben Gemeinschaft. Wir feiern Gemeinschaft mit Jesus. Wir erneuern sie. Wisst ihr, die Themen unserer Predigtreihe sind ja eigentlich, war der Hintergedanke, so Raphael und ich, wir saßen da mal bei mir im Büro und dann haben wir überlegt, was könnte gut sein für uns. Also wie wäre das eigentlich, wenn wir mal drüber nachdenken und betrachten, was bedeutet Gottesdienst? Also was bedeutet das für mich? Mit dem Lobpreis hatten wir Bekenntnis, Verkündigung. Und Abendmahl bringt es auf den Punkt zu sagen, wir feiern die Gemeinschaft mit Gott und wir beginnen neu mit der Gemeinschaft mit ihm. Bei all den Dingen, die jede Woche auf uns zuströmen, wie oft ist das wie weg? Und dann sagen wir feiern das, dass Gott Gemeinschaft mit uns will. Johannes schreibt in seinem Brief, erstes Kapitel, erster Johannesbrief, schreibt er, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und wir möchten, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Dass ihr hineinkommt in diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der von oben gekommen ist. Dann sagen wir, laden ein nach vorn. Dann laden wir nicht nur ein zu sagen, es gibt so eine Oblate und es gibt da einen Schluck Traubensaft, sondern wir laden ein, mach doch die Gemeinschaft mit Jesus neu. Oder vielleicht zum ersten Mal zu sagen, ey, ich kann mit Gott auf Tuchfühlung kommen. Gott bleibt eben nicht oben und fern, sondern er kommt hinunter, er kommt mitten in mein Leben hinein. Und es ist nicht zu schade zu sagen, ich schenke mich dir. Wie macht er das? Weil er sagt, dann nahm er das Brot. So ein paar Gedanken dazu. Was feiern wir, wenn wir Abendmahl feiern? Wir feiern die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt, gibt es Brot? Sie feiern Sedermahl eigentlich, ganz am Anfang, gibt es Brot rum. Sagt, ich gebe mich für euch. Er nimmt's und bricht's. Sagt, genau das ist Sinn und Zweck, dass ich neu verstehe. Jesus hat sich für mich hingegeben. Johannes schreibt es in seinem Evangelium, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab. Und Jesus sagt, weißt du, du brauchst mich genauso, wie du was zu essen brauchst. Du brauchst meine Gegenwart in deinem Leben. Unbedingt. Und zwar nicht bloß hier, sondern morgen, wenn Schule wieder losgeht, für beide Parteien, besser Kriegsparteien, so Lehrer und Schüler. Ja, du brauchst Jesus, die Gegenwart des lebendigen Gottes. Dort, wo du arbeitest, dort, wo du lebst, das brauche ich doch. Und Gott sagt, du, ich komme mit, ich gebe mich dir. Ich will so dir innerlich Kraft geben, genau wie Brot dir Kraft gibt. Er sagt, ich komme in dein Leben hinein. Und das andere ist, wer Abendmahl feiert, der dankt. Das, für das, was ich danke, das nehme ich wirklich an. Zu sagen, Jesus, komm neu ins Leben hinein. Gemeinschaft mit Jesus, das heißt, das ist die Gemeinschaft mit den anderen auch. Ich weiß nicht, wenn für euch der Name Karl Barth was sagt. Karl Barth, einer der herausragenden Theologen des letzten Jahrhunderts. Der hat auch zu allem was zu sagen und er wurde mal gefragt, Karl Barth, sehen wir im Himmel unsere Lieben wieder? Er zog dann bedächtig an seiner Pfeife, überlegte kurz, sagte, ja, aber die anderen auch. Das macht Gemeinde wirklich zum richtig Tollen zu sagen, das hier bringt uns zusammen. Nicht, weil wir gleich ticken, weil wir das gleiche Denken, die gleichen Interessen haben, weil wir uns mögen, sondern weil wir hier um diesen Tisch zusammenkommen. Er, der Gastgeber, der eint uns. Und der hilft, dass wir einander annehmen. Dass mit Gemeinde eine Gegenkultur in diese Welt hineingepflanzt wird, wo eben nicht das gilt, was überall gilt, was du hast, was du kannst, wer du bist, sondern dass du Teil sein kannst. Nicht nur Teilnehmer, sondern Teil dessen. Jesus eint uns. Zu sagen, wir gehören zusammen. Wir werden das heute machen, wir haben das vor Corona immer mal gemacht. Ich finde das so spannend, wenn unsere katholischen Geschwister Abendmahl feiern. Nach den Einsetzungsworten und dem Lobpreis, da sagt er, Priester dort gibt ein Zeichen des Friedens und dann gehen Leute aufeinander zu und geben sich die Hand und sagen, Gottes Friede sei mit dir. Leute, das brauchen wir, das macht ja das aus. Wir gehören zueinander und wir können hier miteinander neu beginnen. Ich mit mir selber, mit dem anderen und mit Gott sowieso, weil er mit mir beginnt. Ihr sagt, ich gebe mich euch. Der andere Gedanke, dann nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, gab ihn den und sprach, das ist der neue Bund. Jetzt für manche nichts Neues. Das Griechische ist in seiner Sprache etwas spartanisch an manchen Stellen. Also die Griechen haben schriftlich gesehen, haben die das mit dem Artikel nicht ganz so gehabt. Ne? Also das wäre für jeden Aufsatz auch gut. Das, ne? Schreibst nicht der Stuhl, sondern Stuhl. Das ist ein bisschen komisch für uns. Aber wenn die den Artikel setzen, dann setzen die den bewusst. Die sagen, der Stuhl, dann ist ein besonderer Stuhl. Dann gehört da jemand, was weiß ich. Dann ist da schon mal was von dem bekannt. Und das haben wir hier in dem Abschnitt. Dort steht, dann nahm er den Kelch. Welchen Kelch? Man versucht zu sagen, ne? Es gab bei Seelenfeier vier Kelche. Rebecca, ne? Vier sind es, ne? Doch, sind vier. Ja, muss man wissen, also darf ich schon mal spoilern, gell? Ne? Am Donnerstag vor Ostern, Gründonnerstag, feiern wir hier miteinander Seder mal wieder wie letztes Jahr, an Karfreitag, nur am Donnerstagabend. Wer will, kann sich dann anmelden, kommt dann alles noch, das ist ja noch ein paar Wochen hin. Und wer das mitfeiert, weiß, es gibt verschiedene Kelche, zu denen wird immer etwas gesagt, ein Psalm gebetet, gesprochen. Jeder hat so seine Bedeutung. Und dann steht noch einer da, das ist ja das Witzige, dass die Juden über viele Jahrhunderte ganz viele Dinge aus der Schrift hinein in ihr Feuer adaptiert haben. Hier ist eine davon, es gibt ein Gedeck für Elia. Also der Prophet, weil, ja, das steht ganz am Ende des Alten Testaments, Malachi steht, ne, dass Elia wiederkommt. Bevor Gott sein Reich aufrichtet, kommt Elia wieder. Und da steht der Becher da und ganz zum Ende hin, manche Tradition, ne, wird dann der Jüngste nochmal hinausgeschickt, der da vorher gesagt hat, warum feiern wir das? Der geht vor die Tür und guckt ganz spannend raus, ob Elia kommt. Und er sagt, ne, wenn wir Passa feiern, wir feiern ja die Erlösung, Passa, die Erlösung, Auszug aus Ägypten. Und irgendwann zu einem Passafest, dann kommt Elia, weil dann geht Gottes Reich los. Dann wird es passiert das, was Gott versprochen hat. Und das muss man sich vorstellen. Ja? In dieser Szene, die feiern das komplette Sedermahl. Und am Ende nimmt Jesus diesen einen Becher. Und damit sagt er, weißt du, jetzt geht's los. Jetzt fängt Reich Gottes an, jetzt wird's greifbar. Die Herrschaft Gottes in einem Leben. Jetzt musst du nur noch zugreifen, weil das ist Gottes Bund. Gottes Bund im Alten Testament mit Opfern. Ja. Das konnte ich mir nicht anders, ne? Das ist so der Moment, das Lamm verblutet. Das ist für uns, ne, die wir alles auf dem Weg Richtung vegan sind, alle etwas schwierig. Ne? Das, das hat aber das, ne? Im Blut ist das Leben, das ist Altes Testament. Die haben da keine Orgien gefeiert, Hauptsache wir bringen viele Tiere um. Das passiert erst, ne, in der industriellen Produktion von Tieren, da kommen die Orgien. Wenn jemand ein Opfer gebracht hat, dann wusste er genau, das Tier muss jetzt sterben, weil ich den Mist gebaut habe. Das ist die Aussage vom Opfer. Die Woche mit verschiedenen Kreisen auch darüber nachgedacht, Römer 3, wo Paulus das beschreibt, die Sühne durch sein Blut. Für uns so fern, dass wir denken, meine Güte, brauchen wir denn Blut? Du liebe Zeit, das ist alles so martialisch und brr. Entschuldigung, wenn dir jemand richtig an die Karre fährt, dann denkst du doch auch, den könnte ich jetzt aber, wenn ich könnte, oder? Das kommt tief von innen hoch. Ja, ist ein Teil dessen, dass wir auch vom Zorn Gottes wissen, ein Nein gegen das Böse. Und man sagt, das kann man nicht einfach so aus der Welt schaffen, die Dinge. Das ist ja das, was das Problem macht bei Schuld. Dass wir sagen, ne, wie kommt das aus der Welt, das, was zwischen uns steht? Schwamm drüber ist Quatsch. Das klingt dann immer danach zu sagen, das ist nicht so schlimm. Nee, wenn Gott sagt, ich vergebe dir, dann sagt er nicht, es war nicht so schlimm, sondern es war gruselig schlimm. Das hat mich das Leben gekostet. Aber ich will es dir schenken. Und in diesem Blut, ihr sagt, das ist das, des neuen Bundes. Das steht im Jeremia 31, das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Der Kelch, ihr sagt, das ist der neue Bund. Mit Gott im Bund sein. Mit Gott zusammen sein. Gott streckt mir seine Hand aus und sagt, ey, willst du mit mir im Bund sein? Dann greif zu. Dafür habe ich das Ganze gemacht. Dass etwas Neues beginnt. Und dass dieses Neue immer wieder neu wird in meinem Leben. Und deshalb sagt er so oft, ihr esst und trinkt, verkündigt ihr. Ihr verkündigt den Tod, ich sag mal, und das Auferstehen Jesu. Wir verkündigen mit dem Tod die Vergebung der Sünden. Das, was uns von Gott trennt und das, was uns so verändert hat, dass wir neu werden können, das verkündigen wir. einander, indem wir es weitergeben. Und wir verkündigen es der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben und hat damit etwas Neues geschaffen. Und ich verkündige die neue Gemeinschaft, die neue Beziehung. Ihr verkündigt, Beziehungen können neu werden. Zu Gott, zu mir selber, zu den anderen. Letzter Gedanke, bis er kommt. Wir glauben daran, dass Jesus Christus diese Welt regiert, dass er der Herr über allen Herren ist. Und jedes Abendmahl heißt, es ist wieder ein Stück näher, dass Jesus wiederkommt und alles neu macht. Und indem wir es verkündigen, ist er unser Herr. Und dann kann es nur losgehen. Wenn wir miteinander Abendmahl feiern, verkündigen wir. Und Verkündigung ist ja keine Information. Ja, vielleicht kann man Predigt als Information hören, hat man vielleicht auch was davon. Nein, Verkündigung heißt, es provoziert Glauben. Es stellt mich vor die Wahl zu sagen, glaubst du das? Willst du es glauben oder nicht? Lässt du dich drauf ein? Das meint ihr verkündigt den Tod des Herrn. Ihr proklamiert ihn, ihr bietet ihn an, dass Gott das Problem von Schuld löst, das Problem von Gemeinschaft, die immer kaputt geht, dass sie neu werden kann. Und ihr verkündigt ein neues Leben, was beginnt. Das ist für mich der Punkt, zu sagen, Abendmahl feiern, ja, das kann man wirklich feiern. Dass was neu losgeht in meinem Leben und im Leben unserer Gemeinde. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns dein Mahl gibst, dass wir es feiern dürfen, dass du dich für uns gegeben hast. Und danke, dass wir es verkündigen dürfen, dass wir dir gehören, dass du Schuld vergibst und mit uns neu anfängst. Amen.